Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gefühlt ist die letzte Autobiografie von Alice Schwarzer erst gestern erschienen. Tatsächlich war es bereits 2011. In Lebenslauf erzählt Schwarzer die Geschichte ihrer ersten 35 Jahre bis zur Gründung von Emma 1977. Heute kommt Teil 2 in die Buchläden mit dem Titel Lebenswerk. Da geht es um ihre großen Erfolge für den Feminismus. Guten Morgen, Frau Schwarzer.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Wenn Sie zurückblicken, auf was sind Sie wirklich stolz? Was haben Sie ganz konkret erreicht für die Rechte der Frauen?
Also stolz bin ich darauf, dass ich durch mein Vorausgehen oft vielen Frauen Mut gemacht habe und auch so manchem Mann und das immer noch tue. Das ist etwas, ja, worauf ich stolz bin.
Es ist ja nicht so, dass die Öffentlichkeit wenig von Ihnen weiß. Da gab es schon 1998 die kritische Schwarzer Biografie von Bascha Mika. Es gibt Ihre eigenen, sehr persönlichen Bücher. Es gab in letzter Zeit auch Ihre öffentlichen Interventionen zur Kölner Silvesternacht oder dem Kachelmann-Prozess. Warum jetzt nochmal ein neuer Band genannt Lebenswerk? Was fehlte zum kompletten Bild?
Ja, nochmal ist gut, Herr Karkowski. Im Lebenslauf ging es in der Tat vorwiegend um mich persönlich. Also wer bin ich, was hat mich geprägt und so weiter. Meine Kindheit, Jugend, mein Aufbruch in die Welt. Jetzt geht es um die, spiele ich auch wieder eine Rolle, denn ich bin es ja, der das macht. Jetzt geht es um die großen Themen des Feminismus. Und um den Missbrauch von Kindern, um die Gewalt in Beziehungen, um den politischen Islam etc. Kurzum, um die Forderung, dass Frauen die Hälfte der Welt bekommen und Männer die Hälfte des Hauses übernehmen. Und das schreibe ich nun auch in Sachkapiteln ab Mitte der 70er Jahre. Und ich muss Ihnen sagen, da bin ich selber überrascht gewesen, wie früh ich und vor allem mit Emma, wie früh ich die Probleme thematisiert habe, die jetzt überwiegend erst hochaktuell sind.
Sie erzählen Ihr Leben sehr selbstbewusst als Erfolgsgeschichte. Ein einziges Mal nur liest man, dass Sie etwas bereuen. Sie wissen, was ich meine. Ein paar Millionen Euro hatten Sie in einer Schweizer Bank deponiert und dem Finanzamt verschwiegen. Das schrieb Hans Leindecker damals in der Süddeutschen.
Seitdem. Sind Sie mal vorsichtig mit Zahlen, Herr Kollege.
Ja, ja. Ich zitiere aus der Süddeutschen.
Das ist jetzt auch wieder 7 Jahre her. Mhm. Und ich habe Zinsen eines Kontos nicht versteuert. Mhm. Also wir können gerne immer wieder darüber reden.
Seitdem sind Sie vorbestraft, das ist richtig?
Nein.
Achso, so stand es damals in der Presse drin.
Ja, es steht viel in der Presse.
Deswegen spreche ich ja mit Ihnen. Ist das wirklich das Einzige in Ihrem Leben, was Sie bereuen? Ich habe also wirklich im Buch nichts anderes gefunden.
Ja, aber sehen Sie mal, jetzt haben wir doch, glaube ich, 6 Minuten, oder? Wollen Sie über all das reden, was ich bereue? Das ist noch nicht so wahnsinnig interessant. Hm. Wollen wir nicht viel mehr über diese spannenden Inhalte reden, die sich in diesen 400 Seiten vom Lebenswerk finden?
Ja, eins zum Beispiel war der Kachelmann-Prozess. Das war ja etwas, wo selbst Schwarzer Fans hin und wieder ins Zweifeln kamen, als sie Bildkolumnistin wurden und den Prozess kommentierten, der Kachelmann fälschlicherweise einer Vergewaltigung beschuldigt und freigesprochen wurde. Im Buch erklären Sie auch, warum Sie das gemacht haben. Sie sagen, weil Sie gefragt worden sind.
Also fälschlich wissen wir jetzt noch nicht. Kachelmann ist freigesprochen worden aus Zweifeln an seiner Schuld. Und dann ist es auch richtig, dass man freigesprochen wird. Gemacht habe ich das, um der Frau eine Stimme zu geben. Sehen Sie, wir haben eine Justiz allgemein, unabhängig von Kachelmann und seiner persönlichen Schuld oder Unschuld, wir haben eine Justiz, die sehr täteraffin ist und die Opfer, Kinder wie Frauen, also Opfer von Sexualgewalt, gerne vergisst. Und so ging das ja auch in diesem Fall, in dem die großen linksliberalen Medien wie Spiegel und Zeit 4 Monate vor Beginn des Prozesses Partei für Kachelmann ergriffen und wirklich schrieben, die Frau lügt, der Mann ist unschuldig. Dann gab es einen 8-monatigen Prozess und am Ende sagte der Richter das, was auch ich gesagt habe, nichts anderes, wir wissen es nicht. Wir konnten die Wahrheit nicht herausfinden und er sagte bei der Urteilsverkündung, es kann sein, dass Kachelmann unschuldig ist, es kann aber auch sein, dass er lügt und die Frau sein Opfer war. Und wissen Sie, mir ging es bei dieser ganzen Sache, also im Bild habe ich geschrieben, weil mich sonst niemand wollte und ich habe natürlich in Emma geschrieben, da steht sowieso am meisten und da steht das Differenzierteste immer, aber da musste ich schreiben, weil die sogenannten Leitmedien eine skandalöse Position bezogen hatten, jenseits jeden Wissens und jeder Rechtsprechung. Und es ging mir dabei weniger um die Person von Kachelmann. Es ging mir grundsätzlich um den Umgang der Justiz und der Medien mit der Sexualgewalt, bei der ja immer die meisten Opfer Frauen sind und Kinder und natürlich die Täter in der Regel stärker sind, auch mehr Geld haben und so weiter. Und die auch nur freigesprochen werden können. Man kann sie nur verteidigen, wenn man die Schuld den Opfern gibt, wenn man die Opfer unglaubwürdig macht. Und da, um den letzten Satz zu sagen, ist es einfach nötig, dass wir uns endlich der Opfer oder mutmaßlichen Opfer, wie im Fall Kachelmann, da wissen wir es nicht, dass wir uns derer annehmen.
Was Sie im Buch natürlich nicht erwähnen, ist, dass die Ex-Freundin Kachelmanns von einem Zivilgericht verurteilt wurde, weil sie Kachelmann, Zitat, vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigt habe. Claudia D. habe in der Absicht gelogen, Kachelmann ins Gefängnis zu bringen, sagt das Gericht. Warum lassen Sie das aus?
Sie sind bemerkenswert voreingenommen. Es macht Spaß, mit Ihnen zu reden.
Dankeschön.
Darum, da kann ich auf all das antworten. Ja, ich weiß nicht, ob ich erwähne das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass der Herr Kachelmann nach diesem Urteil, wo gesagt worden ist, man hat die Wahrheit nicht finden können, behaupten kann, die Frau lüge.
Frau Schwarzer, mittlerweile sind es ja nicht mehr nur die Medien oder die Machos, die alten weißen Männer, die mit Ihnen streiten. Es sind auch jüngere, radikalere Feministinnen wie Margarete Stokowski, die Sie auch zitieren im Buch, die Sie als Rassistin beschimpft. Wie stehen Sie zu diesem neuen Feminismus, der sich offenbar von älteren Feministinnen nichts mehr vorschreiben lassen möchte?
Sie meinen, meine Generation hat irgendwas vorgeschrieben? Also ich bin wirklich so früh am Morgen, so viele Klischees auf einmal. Also wissen Sie, meiner Meinung nach ist das keine Frage von Generationen. Es gibt auch in meiner Generation Frauen, die mich kritisieren oder die was anderes denken. Und es gibt bei den jungen Frauen Frauen, die so denken wie wir. Also Emma zum Beispiel hat die jüngsten Leserinnen aller Frauenzeitschriften. Jede dritte ist unter 30. Also ich denke, bei Frauen wie Frau Stokowski geht es einfach um politische Differenzen. Es ist relativ bekannt, dass ich ein kritisches Verhältnis zu der Akzeptanz zum Beispiel zur Prostitution habe, für die Hilfe zum Ausstieg von Frauen in der Prostitution bin und für den Kampf gegen Menschenhändler und Zuhälter. Es ist relativ bekannt, dass ich nicht den Islam, das ist ein Glaube, das ist überhaupt nicht mein Thema, den politischen Islam kritisiere, der propagiert die Scharia statt Rechtsstaat, die Verhüllung von Frauen, weil ihr Haar und ihr Kopf sündig ist, auch das kritisiere ich. Beides ist für jemanden wie Stokowski, wobei das auswechselbar ist, also ich meine sie gar nicht persönlich, ist sie pro. Ja, diese Art von jungen Frauen sind pro Prostitution, pro Kopftuch. Nun ja, da ergeben sich eben politische Differenzen und die haben mit dem Alter überhaupt nichts zu tun.
Lebenswerk, so heißt Teil 2 der Autobiografie von Alice Schwarzer, ab heute in den Buchläden und ich empfehle es nachdrücklich, weil es liest sich wirklich ganz wunderbar. Frau Schwarzer, danke für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.